InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Ja, willkommen zur 110. Folge des InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige Infektiologinnen aus Hamburg. Wir, das sind Till Koch.
Hi.
Annette Hennigs, die leider heute nicht dabei ist, und ich, Elena Terhalle. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Medien. Und falls ihr uns besonders mal unterstützen möchtet, lasst doch uns doch gerne Bewertung da bei Spotify oder Apple Music. Genau, heute ist die 110. Folge und wir haben eine besondere Folge heute vor. Wir möchten einmal ein ganz, ganz kurzes Update machen zum Ebola-Ausbruch mit der Epidemiologie, der Ebola-Ausbruch im Kongo gerade. Und wir haben aber einen Gast und zwar ist das Frau Dr. Christiane Piepel. Christiane ist Internistin, Infektiologin und Tropenmedizinerin und hatte schon mehrfach Einsätze beim MSF. Und Christiane war jetzt vor kurzem, die ist jetzt gerade wiedergekommen, letzten Freitag hat sie uns gerade schon berichtet, aus dem Kongo und hat dort mit Ebola-Patienten gearbeitet. Erstmal hallo Christiane, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallihallo.
Genau, und wir wollen uns natürlich gleich genau anhören, was Christiane dort erlebt hat, wie sie dazu gekommen ist etc. Aber erstmal möchte Till jetzt ein kleines Update machen, was die Zahlen denn gerade angeht.
Ja, genau. Also es ist, glaube ich, Zeit, dass wir mal wieder über den Ebola-Ausbruch in DRC sprechen. Wir hatten ja, ich glaube, vor zwei Folgen in Folge 108 schon mal darüber gesprochen und hatten auch schon ja so ein bisschen angedeutet, dass auch schon zu Beginn des Ausbruchs der doch sehr vielen Leuten Sorgen bereitet, weil eigentlich so grob die Einschätzung war, dass man den Ausbruch erst sehr spät erkannt hat und deswegen die Epi-Kurve, wie man so sagt, also die Kurve der Fälle, die detektiert wurden, auch die der Todeszahlen, sehr steil nach oben zeigte. Und ich glaube, wir haben in der Folge auch schon so ein bisschen gemutmaßt, dass es halt sein kann, dass das auch der zweitgrößte oder vielleicht sogar auch der größte Ausbruch, den es jemals mit einem Ebola-Virus gab, sich dahin entwickeln kann. Und jetzt ist es so, das ist jetzt ungefähr 3 Monate her, jetzt ist so die 100-Tage-Grenze auch überschritten, auch schon jetzt einige Zeit, was in so einer Ausbruchsbekämpfung immer eine wichtige Marke ist. Das war, hatte ich das Gefühl, auch medial und vielleicht auch in der Forschungswelt auch nochmal so ein Moment, wo schon so eine Art erstes Zwischenfazit gezogen wurde. Und das werden wir von Christiane ja alles gleich noch ganz ausführlich hören, wie es so on the ground aussieht, aber jetzt, wenn man sich rein die Zahlen, die offiziell berichteten Zahlen anguckt, dann hat sich eigentlich das genauso bewahrheitet. Also, dass die schlimmsten Befürchtungen haben sich eigentlich bewahrheitet. Ne? Diese Kurven zeigen total steil nach oben. Wir verlinken gleich nochmal so eine Seite, die ich sehr gut fand, vom CDC. Die machen erstaunlicherweise zu dem Thema immer noch gute Arbeit, finde ich. Da ist im Prinzip sind 3 Kurven aufgetragen, nämlich die bestätigten Fälle in den ersten 6 Monaten eines Ebola-Ausbruchs. Und da wird verglichen der jetzige Ausbruch in DRC, also 2026, mit dem großen westafrikanischen Ausbruch, der 2014 startete, mit dem drittgrößten in DRC, der 2018 war. Und da sieht man einfach, dass der jetzige Ausbruch in DRC halt total steil nach oben zeigt. Ne? Man kann das auch, wenn man es in Zahlen sagt, dann liest man sowas, dass zum Beispiel innerhalb von 7 Tagen es 300 neue Fälle dazugekommen sind, was sozusagen zum so einem frühen Zeitpunkt des Ausbruchs total ungewöhnlich ist. Das war eben bei den anderen gerade zitierten Ausbrüchen nicht so. Genau, und wir wissen, haben ja auch wahrscheinlich schon alle gehört, dass jetzt DRC, Democratic Republic of the Congo, nicht unerfahren ist mit Ausbrüchen, was Ebola angeht. Das ist, glaube ich, der 17. Ausbruch jetzt von Ebola-Viruserkrankung in DRC insgesamt. Ja, das ist so ein bisschen die epidemiologische Lage. Ne? Die Zahlen sind jetzt schon total hoch, also über 5.500 sind insgesamt bestätigte Fälle. Und wie gerade schon gesagt, ist ja gar nicht der Eindruck, dass man im Contact Tracing schon so ist, dass man überhaupt alle Ansteckungsevents ausreichend verfolgt. Das heißt, es wird total davon ausgegangen, dass es noch eine große Dunkelziffer ist und dass die eigentlichen Fallzahlen eigentlich noch viel höher sind. Ne? Genau, vielleicht reicht das auch schon erstmal so als Epidemiologie und wir gehen einfach direkt rüber rüber zu Christiane. Vielleicht nur noch als Einführung nochmal, MSF steht natürlich für Médecins Sans Frontières, aber das sagst du wahrscheinlich gleich nochmal selber, ne? Wie du da dran gekommen bist und wo du überhaupt genau warst im Nordosten von DRC.
Ja, vielleicht möchtest du einfach damit starten, einfach zu erzählen, wie du überhaupt auf die Idee kamst, jetzt mit MSF in den Kongo zu gehen und dich sozusagen ja auch in eine gewisse Gefahr zu begeben, indem du die Patienten dort versorgst. Man hat ja auch gewisse Ängste jetzt, spielen damit. Wie bist du da drauf gekommen, dich da jetzt zu melden, das zu machen?
Ja, es war ehrlicherweise andersrum. MSF hat E-Mails geschrieben. Und das heißt, aufgrund dieses riesigen Ausbruchs mit dieser sehr, sehr schnellen Ausbreitung werden natürlich unglaublich viele Mitarbeitende gebraucht aus allen Bereichen. Also nicht nur medizinisch, aber auch Logistik, technischer Support, die ganze Koordination etc. Es sind inzwischen um die 1400 Mitarbeiter im Kongo für Ärzte ohne Grenzen tätig. Das heißt, es ist schon eine sehr, sehr große Menge. Davon ist der größte Teil sind Kongolesen und Kongolesinnen. Aber genau, es ist einfach ein Wahnsinnsbedarf, ehrlicherweise, an allem. Genau, die Ärzte ohne Grenzen hatte mich angeschrieben und hat dann nochmal angeschrieben. Ich glaube, das ging durch den ganzen Verteiler. Ja, hier, wir brauchen am besten Menschen, die Französisch sprechen und in den Kongo gehen und am besten länger. Und dann irgendwann hieß es, ja, wir würden auch Menschen nehmen, die nicht so gut Französisch sprechen und vielleicht auch nur Englisch und auch kürzer, weil einfach der Bedarf wahnsinnig hoch ist. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass meine beiden Arbeitgeber erfreulicherweise mich beide freigestellt haben und gesagt haben, ja, mach doch. Und dann musste ich noch mal kurz überlegen und dachte so, huch, ja, jetzt kann ich das machen, ist das wirklich eine gute Idee, und habe dann auch noch mal herumtelefoniert zu Menschen, die das schon mal gemacht haben, und habe dann beschlossen, okay, ich mache das jetzt. Und genau, so war erstmal der Weg dahin. Wenn man dann sich dafür meldet und das dann hin und her geguckt wird, zu welcher Zeit, an welchen Ort etc., dann wird zunächst auch für alle geplant, dass man nochmal so eine Art extra Ebola-Training macht. Das war bei mir in Brüssel über 2 Tage mit allen Leuten, die in die Ebola-Projekte gehen, wo man nochmal ja ganz weitreichend Informationen auch kriegt, nicht nur zu der Erkrankung selbst, sondern vor allem auch, wie sind die ganzen Bedingungen vor Ort, dieses Riesen drumherum, was bedeutet Ebola alles? Also nicht nur die klinische Versorgung, sondern ich muss Aufklärung machen der Bevölkerung, wie gehe ich mit Beerdigungen um? Ich muss Gemeindebotschafter ausbilden, ich brauche Desinfektionsteams, die die Häuser von den Erkrankten desinfizieren, die Matratzen verbrennen, die Leichen müssen abgestrichen werden, die Kontaktpersonen müssen nachverfolgt werden, andere Erkrankungen müssen auch noch behandelt werden, damit nicht alle anderen danach an Malaria sterben. Es müssen die Gesundheitszentren unterstützt werden, das medizinische Personal und vor allem, genau, medizinisches Personal und auch Priester, Pastoren etc. sind die Ersten, die sterben. Es ist eh ein Gebiet, was katastrophal schlecht versorgt ist. Es ist eine Region mit seit vielen, vielen Jahren bzw. Jahrzehnten bewaffneten Konflikten mit sehr vielen verschiedenen bewaffneten Gruppen, mit Straßensperren. Das heißt, es ist sehr unsicher auch für die Bevölkerung. Es gibt ungefähr 5 Millionen Binnenvertriebene, die in der Region auch in Lagern leben. Es ist eine Region, wo es ja Straßen aus Matsch oder Schlamm gibt. Bei Regen sind sie schwer passierbar. Für 60, 70 Kilometer braucht man locker 3-4 Stunden. Es gibt an der Stelle, die Grenzen sind dicht gemacht worden Richtung Uganda. Das heißt, da laufen noch Waren durch, aber Menschen kommen nicht mehr durch. Auch wir kommen da nicht durch. Und innerhalb des Landes wurden sämtliche Flüge gestrichen, weil auch der Kongo nicht möchte, dass die Menschen aus den Provinzen Ituri, Nord-Kivu etc. in die anderen Provinzen reisen und das Ganze weiterverbreiten. Das heißt, es ist eine abgelegene Region mit vielen Konflikten, und es ist zudem auch noch eine Region, in der es ganz viele seltene Erden gibt, die wir in unseren Handys wiederfinden. Da kann man Mangan, Kobalt, Koltan, Gold und Diamanten finden. Es ist eine Bergbauregion mit ganz, ganz viel Bewegung in der Bevölkerung, weil immer wieder Menschen kommen und gehen und versuchen, ihr Glück zu finden, und ganz, ganz viel, ja, legaler und illegaler Bergbau geschieht mit sehr, sehr großen Interessen im Hintergrund, national, international, riesige Konsortien. Das kann man alles überhaupt gar nicht überblicken, aber das ist eine sehr, sehr umkämpfte und begehrte Region mit vielen, vielen Interessen von externen, sodass das insgesamt auch, ja, Ebola ist eh schon eine Riesenkatastrophe, aber in der Region war es auch davor schon extrem schwierig.
Wie war denn so die medizinische Versorgung, bevor Ebola jetzt war? Vielleicht, dass wir so einen Eindruck bekommen,
Ja, also es gibt, ich war in Mongbalu. Mongbalu ist ein Ort, der ist ungefähr 70 Kilometer von Bunia entfernt. Das ist die Hauptstadt von Ituri, liegt in den Bergen, so ungefähr 1500, 1800 Meter hoch, ist eine hügelige Region. Und in Mongbalu, ich schätze, es waren so ungefähr 150.000 Einwohner, wenn ich das richtig gesehen habe im Internet. Da gab es auch davor ein Krankenhaus. In dem Krankenhaus waren zu dem Zeitpunkt, als ich ankam, schon 6 Ärzte und Pflegekräfte gestorben an Ebola. Es gab oder gibt dort noch Ärzte und Pflegekräfte, die da arbeiten. Die haben aber, also es gibt verschiedene Gebäude, es gibt Pädiatrie, innere Medizin etc. und auch Chirurgie, aber sehr wenig Personal. Es gibt sehr häufig keinen Strom. Das Labor hat Schwierigkeiten mit Kühlkette, die Reagenz hinzukriegen. Medikamente gibt es meistens, würde ich sagen, und offiziell eigentlich auch umsonst für die Bevölkerung. Und es gibt, also dieses Krankenhaus ist eigentlich so das Referenzzentrum für die Region. Und dann gibt es in der Stadt und auch in den umliegenden Dörfern sogenannte Gesundheitszentren. Das, ja, hört sich groß an. Das heißt, ich habe eine Hütte, die hoffentlich ein Dach hat, was dicht ist. Und darin arbeitet vielleicht ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester oder jemand, der so ein bisschen Fortbildung gemacht hat. Und diese Gesundheitszentren haben auch nicht unbedingt immer alle Medikamente da. Und es ist auch für die Menschen mitunter ganz schön schwierig, dahin zu kommen, weil einfach auch Transport und gerade auch diese ganzen Straßensperren überall. Jetzt gibt es zunehmend noch Sperren aufgrund von Ebola. Das heißt, alle müssen aussteigen, es wird Temperatur gemessen, alle müssen Hände waschen, alle steigen wieder ein. Und alle, die Fieber haben, die müssen halt sich als erstes testen lassen, bevor sie weiterfahren können und werden dann halt ins nächste Behandlungszentrum überwiesen. Aber genau, von daher, die Gesundheitsstruktur so oder so hat schon große Probleme, auch gerade mit den ganzen Binnenvertriebenen. Sehr, sehr häufig werden die Leute über Monate nicht bezahlt vom medizinischen Personal. Wir hatten zwischendurch einen Streik, weil die Mitarbeitenden aus dem Krankenhaus seit Mai nicht bezahlt worden waren und die natürlich auch irgendwie sich und ihre Familien ernähren müssen. Das heißt, die Lage ist auch vorher schon prekär gewesen.
Und ist es denn geografisch mittlerweile wirklich auf die Ituri-Provinz beschränkt? Wir hatten ja auch von Fällen in Kampala gehört, ne? Das ist jetzt mittlerweile als vorbei sozusagen deklariert worden, der ugandische Ausbruch, wahrscheinlich auch begünstigt durch die Grenzschließungen, die strikten, die du genannt hast. Und wie ist das mit den anderen Regionen, die drumherum liegen, Südkivu, Nordkivu und so weiter?
Ja, also Ituri hat, das sind ungefähr 84-85% der Fälle sind in Ituri. Nordkivu, gerade auch in Beni und Butembo, das steigt im Moment gerade massiv an. Also die Treatment Center sind ziemlich voll und die bauen weiter aus. Südkivu im Moment ist eher so ein bisschen ruhiger geworden. Also in Goma gibt es schon länger keine Fälle mehr. Das heißt, da ist gerade so ein bisschen auf Standby. Dafür gibt es wieder neue und mehr Fälle in Chopo. Das ist noch eine andere Provinz. Und auch in Ouele gibt es Fälle. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ganz, ganz viele Regionen sind überhaupt nicht zugänglich. Also weil sie einfach auch nicht, die sind auch nicht für die kongolesische Regierung zugänglich, weil da einfach andere bewaffnete Gruppen herrschen und auch die kongolesische Armee kommt da nicht rein und auch das kongolesische Gesundheitsamt und die Ärzte etc. mitunter nicht. Und auch wir kommen da nicht rein. Also es gibt große schwarze Flecken auf der Karte, wo man hin und wieder hört, dass da Fälle sind oder wo einen manchmal auch auf irgendwelchen langen Umwegen Patienten oder ja, Tote erreichen, aber man kann gar nicht hinfahren. Also man kann auch die Ambulanzen nicht hinschicken. Das ganze Notrufsystem funktioniert da nicht. Also sonst gab es bei uns so ein Notrufsystem. Es gab eine Telefonnummer, da konnte man anrufen, da konnten auch die Gesundheitsposten und so weiter anrufen und dann wurde die Ambulanz losgeschickt. Aber es gab einfach Regionen auf der Karte, da war klar, da kann man nicht hinfahren.
Mhm. Und vielleicht kommen wir so ein bisschen jetzt zu dem, was du on the ground quasi gemacht hast oder wie, du hast gerade schon die Ebola Treatment Centers erwähnt. War das auch so ein Center, in dem du tätig warst oder?
Genau. Also Mongbalu war tatsächlich der Ort, wo die Epidemie ihren Ausgang nahm. Das heißt, wo es losging und das erste Mal auch deklariert wurde. Und da wurde ein Ebola Treatment Center im Mai errichtet. Erstmal provisorisch ganz schnell in Zelten. Das heißt, große Zelte mit 10-12 Betten, teilweise auch Gebäude vom Krankenhaus, die wir mit benutzen konnten, mit ganz viel Absperrungen drumherum. Das heißt, man hat immer doppelte Zäune mit 1,5 Meter Abstand dazwischen, damit man sich halt nicht anstecken kann, wenn auf der anderen Seite ein Patient entlang läuft. und dann halt so einen ganzen, ja, Desinfektions-, Ankleidungs-, ja, so richtig wie so ein ganzer Weg, ja, die ganzen Einrichtungen, dass man da irgendwo sich in Ruhe anziehen kann, dass das alles doppelt gecheckt wird, dass die Zeit getimt wird, wo man dann die Patienten sieht, die ganzen Menschen, die Hygienefachkräfte und Desinfektionsmenschen, die einen danach absprühen, wo man dann die Klamotten wieder auszieht, ja, so eine Art Zelt für eine Leichenhalle, Müllverbrennung, ein Riesengebiet, wo die ganzen Klamotten, Gummistiefel etc. alle aufbereitet werden, dass die Mitarbeitenden und Mitarbeiter das am nächsten Tag wieder anziehen können. Das ist schon einfach sehr viel Brimborium drumherum. Also das ist nicht nur einfach ein Zelt und fertig, sondern man braucht ganz schön viel, um auch sicherzustellen, dass sich die Mitarbeitenden nicht dabei infizieren. Und das macht natürlich auch die Patientenversorgung extrem viel schwieriger. Also diese Zelte kann ich von außen nur sehr begrenzt einsehen. Man geht immer mindestens zu zweit rein. Das heißt, es gibt immer eine andere Person, die mit auf mich achtet und auf die ich mit achte. Das heißt, gerade auch in diesen Anzügen, es ist ehrlicherweise wahnsinnig heiß. Ich habe nicht geglaubt, dass man so viel schwitzen kann. Es läuft einem teils der Schweiß einfach schon runter, wenn man es nur anzieht. Und es läuft ein bisschen die Gummistiefel und an vielen Tagen konnte ich die danach ausleeren, weil meine Zehen im Wasser standen von meinem Schweiß. Und länger als eine Stunde kann man es da drin dann eh nicht aushalten, darf und soll man auch nicht. Wenn man mal einen Tag hat, wo es irgendwie bedeckter ist und nicht so warm, dann kann man wahrscheinlich schon anderthalb Stunden da drin aushalten. Aber es gab auch Tage, da war es so heiß, dass ich irgendwie nach 30 Minuten merkte, ich hyperventiliere hier gerade, mir läuft der Schweiß, mir wird schwindelig, ich muss jetzt sofort raus. Und das hängt dann einfach auch davon ab, ja, wie das Wetter ist, wie die Sonneneinstrahlung ist und natürlich auch, was man dann als Tätigkeit gerade macht. Ne? Wenn ein Patient aus dem Bett gefallen ist und der Nächste ist massiv unterzuckert und man hängt noch schnell eine Zuckerlösung an und der Übernächste blutet und der Vierte krampft und man rennt nur von A nach B nach C. Es ist ehrlicherweise so die Realität. Also man hat das Gefühl, man ist nur am Feuer löschen. Man hat überall Brände, überall die Katastrophen, egal in welches Zelt ich reingucke. Und eigentlich wollte ich Patient 1 bis 6 angucken, aber ich komme nur bis Nummer 3, weil die ersten drei sind schon so katastrophal, dass ich überhaupt nicht weiterkomme. Und dann geht man mit mehreren Teams gleichzeitig rein und schickt sofort die nächsten Teams wieder hinterher, weil man es wieder alles nicht geschafft hat und findet halt leider doch auch täglich wieder Menschen, die verstorben sind. Und ja, alle arbeiten wie verrückt rund um die Uhr und man versucht und man versucht und man rennt aber eigentlich halt immer hinterher und die Menschen kommen auch einfach sehr spät, muss man sagen. Das heißt, viele kommen einfach schon in sehr, sehr schlechten Allgemeinzustand an. Viele kamen auch einfach schon im Koma. Viele haben wirklich massive Durchfälle, also teilweise wirklich 3, 4, 5 Liter am Tag. Der ganze Eimer gefühlt voll. Also ja, Exsikkose im Sinne von, ich bin ausgetrocknet, war ein Riesenthema mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Auch sehr, sehr, sehr viel Unterzuckerung bei Erwachsenen. Also bei Menschen zwischen 15 und 40, 3, 4 Mal am Tag Zucker von 10, 15, wieder bewusstlos. Bei den Kindern sowieso. Und dann, genau, am Anfang hatten wir sehr viel Unterzuckerung und nicht genug Flüssigkeit. Das haben wir mit der Zeit ein Stück weit besser in den Griff gekriegt. Und dann haben wir zunehmend mehr, ja, weitere Krankheitsbilder gesehen im Sinne von Organversagen. Menschen waren schlecht mit der Sättigung, haben nicht genug Sauerstoff gehabt, brauchten Sauerstoffgeräte, aus welchem Grund auch immer. Man kann es nicht gut untersuchen. Menschen fallen ins Koma aufgrund von, ja, wahrscheinlich Leberversagen, Nierenversagen, vielleicht, also Unterzuckerung konnten wir messen, aber diese ganzen Elektrolytverschiebungen, was war mit Natrium, Kalium, Calcium etc., keine Ahnung. Also das Labor ist jetzt gerade erst, hat angefangen zu funktionieren, weil es einfach ein Riesenproblem auch mit Kühlketten und den ganzen Apparaten und Stromversorgung, man braucht Generatoren, man braucht Benzin, sonst klappt es nicht.
Was konntet ihr messen letztendlich? Also du hast gerade schon gesagt, den Zucker. Konntet ihr noch irgendwas regelmäßig messen, dass ihr?
Also genau, Vitalwerte halt an sich, ja. Zucker, Hämoglobin und Ebola-PCR.
Okay, aber konntet ihr tatsächlich regelmäßig bestimmen bei den Patienten, die Ebola-PCR?
Ja, also es gab ein Labor vom Krankenhaus, da ist das staatliche Ebola-Labor mit eingezogen. Also der Kongo hat ja viel Erfahrung. Das war nicht immer so richtig einfach, muss man sagen. Nicht alle der Ergebnisse waren, denke ich, richtig. Aber an sich wurden jeden Tag Ebola-PCRs gemacht und eigentlich, wenn es morgens früh abgenommen wurde, hattest du mittags, nachmittags das Ergebnis.
Super.
Und, genau, das hat schon viel weitergeholfen. Die Menschen, die erstmal kamen mit unspezifischen Symptomen, das kann ja im Endeffekt alles sein, Malaria, Typhus, sonst was oder normale Durchfallerkrankungen in Anführungszeichen, die wurden halt alle erstmal isoliert, alle möglichst einzeln, wurden getestet, bekamen alle trotzdem ihre Antibiotika, bekamen alle trotzdem Malaria-Medikamente und dann wurden die, wenn sie positiv waren, zu uns, ich war bei den bestätigten Fällen verlegt und wenn die negativ waren beim ersten Test, wurden sie nach 48 Stunden nochmal getestet. Okay. Und dann entweder waren sie dann positiv und kamen ins Behandlungszentrum oder sie gingen dann ins normale Krankenhaus. Mhm. Das heißt, dem Krankenhaus vorgeschaltet war so eine Art Station, wo einmal Symptome abgefragt wurden und wo einmal geguckt wurde, erfüllt es die Verdachtskriterien für Ebola, ja oder nein? Und alle, die da irgendwie reinfielen, die kamen als erstes zu uns. Einfach auch, weil es natürlich eine Riesenkatastrophe fürs Krankenhaus wäre, wenn da Ebola-Patienten auf den großen Stationen völlig ohne Schutzmaßnahmen mit dazwischen liegen.
Ist natürlich trotzdem auch nicht ganz ausgeschlossen, ne? Mit dem Prozedere kann man sich vorstellen, wenn dann sich vielleicht auch da jemand ansteckt in der Triage. Mit uiuiui. Okay. Und was war so das Volumen? Also wie viele Patienten sind da so gekommen pro Tag und wie viele waren auf einem Ward, also auf einer Station, wo du warst?
Also eine Woche bevor ich kam, hatten die noch 50, 60 bestätigte Fälle stationär liegen. In der Zeit, in der ich da war, schwankte das so zwischen 23 und 8, so hin und her. Verdachtsfälle stationär hatten wir so zwischen 15 und 28. Mhm. Und davon wurde ja dann immer jeden Tag ein Schwung auch entlassen oder weiterverlegt. Es hing halt sehr auch davon ab, wie gut es mit dem Screening gelaufen ist. Also auch da wieder diese ganzen Regionen drumherum, selbst ein Dorf, was irgendwie 10 Kilometer entfernt ist, heißt nicht unbedingt, dass es leicht und einfach zu erreichen ist. Und die Mitarbeitenden, die dann vor Ort vom kongolesischen Gesundheitsministerium mit screenen sollten oder mit gucken sollten, wer getestet werden muss, die haben dann leider auch wieder zwischendurch gestreikt, weil sie seit Monaten nicht bezahlt wurden. Dann kamen keine Patienten und es gab dann auch das Problem, dass wenn die Ambulanzen hingefahren sind, dass viele Patienten auch einfach nicht mit wollten. Beziehungsweise meistens war es eher so, die Patienten wären mitgekommen, aber die Familien haben es komplett abgelehnt. Und man kann es auch irgendwie verstehen. Also als ich kam, sagten die Mitarbeiter, ja, es wäre am Anfang noch viel schlimmer gewesen, was ich völlig unbegreiflich fand, weil wir hatten, als ich kam, ja, jeden Tag ungefähr 2 Tote und alle 1-2 Tage mal jemanden entlassen. Das heißt, unsere Sterblichkeit war ungefähr 70%. Und die Mitarbeitenden vor Ort meinten halt, vor einem Monat war es 100%. Und sie sehen schon eine deutliche Verbesserung. Und ich fand es trotzdem furchtbar, so viele junge Menschen und auch Kinder tagtäglich vorzufinden. Und genau, das ist und bleibt furchtbar. Aber das heißt natürlich auch, dass viele Menschen in der Bevölkerung auch wissen oder den Eindruck haben, wenn ich in dieses Treatment Center komme, da sterbe ich. Da sterbe ich und ich sterbe da alleine. Also meine Familie ist nicht bei mir. Ich kann, wenn ich nicht mehr gut aufstehen kann, auch nicht mehr so richtig gut mit denen sprechen, weil dann kann ich nicht bis zum Zaun gehen und mit denen reden. Ich bin selber viel zu schwach dafür. Es kommt alle 2-3 Stunden mal ein medizinisches Team rein und guckt nach dem Rechten. Aber links und rechts neben mir sind auch lauter Menschen mit Ebola. Die sind auch alle alleine. Und ich sehe, wie andere Menschen anfangen zu bluten. Ich sehe, wie andere Menschen versterben und wie die Leichen dann da auch sind. Und diese Vorstellung, also wenn ich jetzt Ebola hätte, dass ich da in so einem Zelt mich behandeln lassen möchte, weiß ich nicht. Also das ist einfach blanker Horror. Die Kinder werden natürlich von ihren Eltern getrennt, weil wenn die Eltern nicht infiziert sind, dann können die nicht mit dahin kommen, weil dann sterben sie halt auch. Es ist psychologisch furchtbarst. Und ich kann gut verstehen, dass wenn ich eh schon Angst habe, ich habe hier eine höchstwahrscheinlich tödliche Erkrankung, dass ich doch lieber irgendwie in meinem Umfeld sterben möchte, als dann in so einem Zelt, wo lauter Menschen in gelben Anzügen reinkommen, wo ich nur die Augenschlitze sehe und rechts und links und vorne und hinten und überall um mich rum wird gestorben. Und ansonsten haben alle Durchfall und Erbrechen. Und also es, und das Furchtbarste ist ja dann auch noch, dass ich die Angst haben muss, ganz klar, dass ich meine Angehörigen angesteckt habe. Also es ist ja derjenige, der Nächste, der mir geholfen hat, beim Erbrechen, beim Durchfall das Ganze wegzumachen, der mir den Waschlappen auf die Stirn gelegt hat, weil das sind die Körperflüssigkeiten. Das heißt, derjenige, der mir den Schweiß von der Stirn getupft hat und sich danach selbst das Auge gerieben hat mit meinem Schweiß aus Versehen, das ist die nächste Person. Und das heißt, wir haben ja ganze Familien da durchziehen sehen. Ne? Dann kam erst der Papa und dann 3 Tage später die Mutter und dann kam ein Kind nach dem anderen. Während die Mutter schon gestorben war, war Kind 3 gerade erst aufgenommen und der Vater hat es mit Ach und Krach überlebt. Aber das, es ist grauenvoll. Es ist absolut grauenvoll. Tja.
Krass. Ja, ich meine, umso wichtiger, dass Leute was versuchen vor Ort zu helfen, ne? Aber es ist echt, boah, wow. Hattest du denn den Eindruck, dass die Patienten, die dann dort waren, auch irgendwie mitgemacht haben? Oder gab es da und gab es sowas wie psychologische Unterstützung? Oder?
Genau, also für die Patienten, wenn die früh gekommen sind, dann hat man das eigentlich an vielen Stellen doch noch irgendwie hinkriegen können. Also das heißt, ich gebe Flüssigkeit gegen den ganzen Flüssigkeitsverlust, ich gebe was gegen die Übelkeit, die kriegen Elektrolytlösungen zu trinken, die kriegen was zum Fiebersenken, die werden da sowieso natürlich mit Essen versorgt und mit Trinken. Aber wenn die frühzeitig gekommen sind und nicht schon komplett komatös waren, dann hatte man doch mitunter ganz gute Chancen, das irgendwie nochmal hinzukriegen und hat dann halt dauerhaft Zuckerlösungen drangehängt, damit die nicht ständig unterzuckern. Und man hat da doch so manche dann durchgekriegt. Wenn die später, also desto später die kommen, desto schwieriger wird's. Wenn sie anfangen zu bluten, was zum Glück nicht viele gemacht haben, dann wird's echt schwer, weil so schnell kriegt man das Blut gar nicht da wieder rein, wie es rausläuft. Also die
Wir
hatten einen kleinen Jungen, einen 6-Jährigen, der hatte einfach immer wieder Teerstuhl. Den haben wir durchgekriegt. Er hat, glaube ich, 5 oder 6 Bluttransfusionen gekriegt im Laufe der ganzen Zeit. Aber wir hatten auch viele Menschen, die haben einfach gefühlt aus allen Löchern geblutet. Also aus der Nase, aus dem Mund, aus dem Darm und aus allen Einstichstellen, wo man jemals versucht hat, Blut abzunehmen innerhalb der letzten 2 Wochen. Also dann ging es eigentlich nicht mehr so richtig. Und auch die Leute mit, würde ich sagen, am ehesten Enzephalopathie, wo ich aber auch nicht weiß, war es jetzt Enzephalopathie, Enzephalitis oder war es einfach eine Hyponatriämie von 105? Das konnte ich halt nicht nachgucken. Bei diesen Menschen im Koma, da sind auch die allermeisten verstorben. Wobei wir auch hin und wieder welche hatten, die dann nach 6 Tagen aufgewacht sind und gesagt haben, sie haben Hunger. Also es war völlig unberechenbar. Und es geht sehr, sehr, sehr schnell. Das ist tatsächlich so ungefähr Tag 7 bis 10, wo sich's entscheidet. Und das heißt, wenn die Leute vielleicht an Tag 3, 4, 5 kommen.
Nach Symptombeginn bist du jetzt, ne? Also, dass du zählst ab Symptombeginn, ja.
Genau, dann bist du halt entweder nach 4, 5 Tagen tot oder du hast es überlebt. Aber du unterhältst dich noch mit den Leuten und es sind dann irgendwie 18-Jährige oder 25-Jährige und 4 Tage später sind sie da nicht mehr. Also, es geht wahnsinnig schnell. Und es geht manchmal dann aber auch wahnsinnig schnell wieder besser. Also, ganz erstaunlich.
Das ist ja tatsächlich, vor 2 Folgen haben wir ja auch so ein bisschen über die klinische Präsentation gesprochen und das finde ich jetzt voll spannend, dass sich das fast alles deckt eigentlich mit dem, was du jetzt so erzählst. Also vor allem nochmal dieser schnelle Verlauf, der rasche Beginn, die Schwere der Erkrankung und dann zu Beginn, das hast du jetzt ja sehr eindrücklich beschrieben, diese sogenannte Wet Phase, also mit vor allem gastrointestinalen Symptomen, Übelkeit, Erbrechen. Genauso was habe ich auch gehört, 3, 4, 5 Liter Durchfall pro Tag und das kann man ja gar nicht oral substituieren, das muss man IV machen. Genau, Hypoglykämie hatte ich jetzt auch nur, oder wusste ich nur, dass das halt im späten Verlauf auftritt, auch durch verschiedene Ursachen, glaube ich, ne, zu wenig gegessen, Multiorganversagen, wahrscheinlich auch Leber, Pankreas können auch eine Rolle spielen. Ja, interessant.
Ja, Essen tun die meisten ehrlicherweise gar nicht, weil die meisten haben ja irgendwie Übelkeit oder Erbrechen und die sind auch einfach wahnsinnig abgeschlagen. Also selbst die jungen Leute schaffen es nicht, sich im Bett aufzusetzen und die Elektrolytlösung zu trinken. Also da braucht man wirklich jemanden, der sich daneben setzt. Wir hatten jetzt zum Schluss zum Glück ein paar Leute gefunden, die das gemacht haben. Das heißt, wir haben versucht, unter denjenigen, die geheilt wurden von Ebola, Menschen zu rekrutieren, die bei uns im Behandlungszentrum mitgearbeitet haben. Das waren vor allem am Anfang Frauen, die die Kinder versorgt haben. Also wir hatten auch Säuglinge von wenigen Tagen bis Wochen alt, die halt ohne ihre Eltern da waren und halt versorgt werden müssten und alle 3 Stunden Milch kriegen mussten etc. Und die haben, aber wir haben die dann auch gebeten, den anderen Patienten mitzuhelfen beim Trinken, beim Waschen, bei allem. Und auch zu versuchen, die zu ermuntern, dass sie irgendwie so ein bisschen was essen, weil das einfach mit den Unterzuckerungen so ein Wahnsinnsproblem war. Genau, aber das ist auch nicht so ohne. Also sag ich mal so, wenn ich das Ganze da überlebt habe und da durchgegangen bin, dass ich dann danach keine Lust dazu habe, wieder an diesen Ort zurückzukehren. Es ist auch wirklich, wir danach noch lange psychologische Unterstützung brauchen und die auch noch über Monate und Jahre schwere Folgen davon tragen und einfach sehr, sehr belastet sind. Ja. Aber es gibt verrückterweise auch einige, die gehen da völlig locker durch. Also die haben, ich hatte einen so einen Säugling, der war 3 Wochen alt und der hatte 2-mal Fieber und das war's. Und danach nichts mehr. Und geheilt entlassen. Also gab auch Erwachsene mit extrem wenig Symptomen. Ich hatte auch einen Herrn, den ich dann entlassen habe, der war vielleicht so Mitte 30 und der sagte, also ja, er hatte so ein bisschen Fieber und so 1-2 Mal Durchfall, aber wirklich wenig. Und er meinte, naja, aber bei uns, so meine Familie und die Nachbarn, wir hatten alle eigentlich gleichzeitig die gleichen Symptome und ich bin aber der Einzige, der ins Behandlungszentrum gegangen ist und allen anderen geht's wieder gut. Können wir jetzt davon ausgehen, dass wir alle geheilt sind? Ja, keine Ahnung, wenn man es nicht testet, es kann ja auch sehr viel ähneln, aber man hat da ja schon irgendwie die Vermutung, da läuft vielleicht auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr in der Bevölkerung, also sicherlich ganz, ganz viel mehr in der Bevölkerung, was man nicht mitkriegt. Wir hatten, und das ist auch immer noch so, es gibt viel mehr Todesfälle in der Bevölkerung, die nie in einem Behandlungszentrum waren, als die Menschen, die im Behandlungszentrum sterben. Das heißt, ganz viele Ketten laufen weiter, ne?
Aber du hattest, Christiane, irgendwann erzählt, dass am Anfang hatten die 100%ige Letalität gesehen dort. Und als du dann kamst, war es schon weniger. Wie hast du denn den Verlauf dann im Wald, also wie lange warst du überhaupt da? Wie hast du den Verlauf wahrgenommen? Und glaubst du, es liegt daran, dass die einfach früher dann wahrscheinlich auch gekommen sind ins Behandlungszentrum, dass die Letalität nicht mehr so hoch war? Oder genau, vielleicht einfach deine Einschätzung dazu?
Also ich war ungefähr 5 Wochen vor Ort und am Ende waren wir ungefähr so bei 45% Sterblichkeit. Also dass die viel früher gekommen sind, glaube ich nicht. Ich glaube, das, was sich verbessert hat, war unsere Behandlung, weil davor halt ehrlicherweise diese ganzen Unterzuckerungen und ja, diese ganzen Exikosen, also im Sinne von, dass ich zu wenig Flüssigkeit an Bord habe, das haben wir extrem viel konsequenter behandelt. Und wir haben zudem jetzt zum Schluss das Glück gehabt, dass wir in ein richtiges Behandlungszentrum umgezogen sind. Das heißt, wir waren jetzt zum Schluss aus den Zelten raus und sind umgezogen in ein Behandlungszentrum. Das ist so aufgebaut. Sag mal, wenn wir uns einen normalen deutschen Krankenhausflur vorstellen, rechts und links gehen die Zimmer ab und in der Mitte ist der Flur. Dann war da auch in der Mitte der Flur, aber die Zimmer, da war komplett Glas. Also auf halber Höhe waren alles Glasscheiben und ich konnte auf jeden Patienten vom Flur aus reingucken und musste mich im Flur auch nicht in Schutzkleidung verkleiden, sondern der Flur war grüne Zone und dann waren da die Wände mit Plastikfenstern bis oben und ich konnte die Patienten ansehen, ich konnte mich auch mit denen unterhalten, oben das Dach war sozusagen offen. Ich konnte fragen, naja, wie ist es denn mit Übelkeit, Erbrechen, Fieber, sonst was? Ich konnte sehen, wenn der Infusionsschlauch abgeknickt ist, ich konnte sehen, wenn jemand aus dem Bett gefallen ist oder wenn jemand angefangen hat zu bluten oder wenn der Perfusor leer war. Das heißt, es hat einfach auch erheblich dazu beigetragen, dass man eine viel bessere Surveillance machen kann und auch natürlich, dass die Patienten viel besser Hilfe holen können, ne? Dass sie einfach sagen konnten, ey, hier, ich brauche Hilfe und dann war vom Flur aus völlig klar, okay, es müssen nochmal wieder 2 Leute rein, sich verkleiden und hintenrum rein in die Zone, wo die Patienten sind, aber man konnte in der Zwischenzeit schon mit denen sprechen und man konnte auch diejenigen, die da als geheilte Person mitgearbeitet haben, das waren ja Laien, schon mal bitten, kannst du bitte einmal den Arm der Patientin gerade machen, damit die Infusion wieder läuft oder etc. Das heißt, das hilft schon auch wahnsinnig viel, wenn die nicht in, ja, in Anführungszeichen schwarzen Löchern in Zelten sind, wo man von außen kaum sehen kann, ob derjenige noch im Bett liegt oder runtergefallen ist, ne?
Darf ich noch eine kleine Nachfrage stellen zu den geheilten Personen? Das ist ja erstmal echt sehr super bemerkenswert, wenn sich da Individuen dazu bereit erklären. Hatten die gleiche PPE, die gleiche Schutzkleidung an wie ihr?
Nee, da gab es die Version Light PPE. Wow. Light PPE heißt, also man geht ja sehr fest davon aus, dass die sich nicht wieder infizieren können. Mhm. Das heißt, die haben alle erstmal Krankenhauskasaks angekriegt, also diese Klamotten, die wir auch anhatten, und haben darüber so eine Art, ja, so einen Plastikkittel, den wir vielleicht bei MRSA anziehen, angezogen und hatten eine Maske auf und haben Handschuhe angezogen. Und damit sind die da rein und dann konnten die da, also das war ja auch lange nicht so furchtbar heiß wie in unserem Ganzkörper-Plastikanzug. Und dann haben die da gearbeitet und dann mussten die abends das alles ausziehen und mussten sich komplett einmal mit Seife abduschen.
Okay.
Und dann haben die wieder ihre eigenen Klamotten angezogen. Und ich meine, das wirklich Gute in Anführungszeichen an Ebola ist, dass Seife ja schon reicht. Mhm. Also einfach gescheit einseifen macht's platt, das Virus. So. Und das heißt, das hat gereicht. Und das war natürlich gut, wenn die da waren, weil das war eine Riesenhilfe, ne? Weil wir konnten halt immer nur eine Stunde da sein und dann mussten wir wieder raus.
Ja. Ja, krass.
Man muss aber sagen, das ist ja schon in dem Ganzen schön zu sehen, dass was bewirkt wird, ne? Also das neue Behandlungszentrum und dann auch, dass die Letalität durch die Behandlung rund schon, dass ihr gesehen habt in der Zeit, in den 5 Wochen, dass ihr runtergegangen ist, dass es zumindest irgendwas Positives. Gerade wenn man vor Ort ist, kann ich mir das vorstellen, wenn das eh alles schwierig ist und man so viel zwischen Leben und Tod steht, dass dann auch ein bisschen was Positives
ist. Ja, ach genau, ihr hattet noch gefragt wegen der psychologischen Unterstützung.
Ja.
Genau, es gab ein Team für psychologische Unterstützung vor Ort. Das heißt, zum einen gab es ein Team für die Patienten und Patientinnen. Die haben die Patienten und Patientinnen mitbetreut. Das war am Anfang, hat das noch nicht so gut geklappt, jetzt zum Ende besser. Und aber vor allem auch die Familien mitbetreut, also die Angehörigen, die dann zu Besuch kamen und die dann ja vor allem auch in dem neuen Behandlungszentrum gut ihre eigenen Angehörigen besuchen konnten und sehen konnten. Das hilft auch sehr für die Akzeptanz. Es gab auch ein psychologisches Team oder Ansprechpartner für die ganzen Kongolesinnen und Kongolesen vor Ort und für die Internationalen auch nochmal, also für die Internationalen im Projekt und dann auch nochmal fängt die psychologische Betreuung schon vorher an, bevor man überhaupt losfährt. Und da hat man immer einen Ansprechpartner, den man 24 Stunden lang anrufen kann. Für die Kongolesinnen und Kongolesen, die da arbeiten, ist es natürlich eine sehr, sehr krasse Belastungssituation, weil die einfach schon seit Wochen und Monaten da sind, weil die natürlich auch da leben mit ihren Familien und den Kindern und etc. Ne? Und alle leben auf engem, dichten Raum. So, jetzt soll man am besten keinen anfassen, weil es sind ja Körperflüssigkeiten. So, jetzt leben da 2, 3 Erwachsene mit 7, 8, 9 Kindern in einer kleinen Hütte. Und natürlich gehen alle Kinder tagsüber raus und alle müssen auch arbeiten gehen. Und natürlich gibt es hunderte von Kontakten tagtäglich mit allen möglichen Menschen. Und wenn ich dann auch noch Mitarbeitender aus dem Gesundheitsbereich bin, dann kommt auch noch mein Kumpel und mein Nachbar und die eine Freundin, die auch gerade irgendwie Husten hat oder Fieber und sagt, ey, kannst du mir mal Paracetamol oder etc. Das heißt, die sind da ja noch mal viel, viel krasser exponiert, auch im Privatleben. Die haben natürlich auch noch die Angst, dass sie das Ganze mit nach Hause tragen aus dem Behandlungszentrum. Und dann sehen sie auch noch ständig, wie die Patienten sterben. Und wir haben ja leider auch ständig wieder gesehen, wie Personal stirbt. Also Krankenschwester, Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte, die bei uns stationär lagen und auch gestorben sind. Und das ist einfach, ja,
schlimm.
Es ist echt absoluter Terror, würde ich sagen. Also, dass man das überhaupt durchfällt. Ich fand es sehr bewundernswert, wie die alle trotzdem weitergemacht haben und irgendwie da so stark waren zu sagen, nee, also wir müssen es irgendwie schaffen, das besser in den Griff zu kriegen. Und wenn man denen irgendwie versucht hat, was beizubringen, die haben es aufgesaugt wie Schwämme und haben sofort versucht, alles umzusetzen. Also waren super motiviert, aber man merkte auch, dass die alle ganz schön durch waren und ganz schön belastet waren, ne? Bei so Kleinigkeiten, wo dann irgendwie Menschen aus dem Team auch in Tränen ausbrachen und wo man einfach merkte, boah, das ist ganz schön nah an der Oberfläche alles. Und das, ja, weiß ich nicht, man kann es sicherlich nicht mit unserem Corona in der Hinsicht vergleichen, aber es ist einfach eine absolute Ausnahmesituation und ich muss ständig Angst haben um meine Angehörigen, um mich, um alle Patienten, um die Mitarbeitenden. Es ist schon eine krasse Belastung.
Und sag mal, aber glaubst du, dass die Mitarbeiter jetzt bei der Arbeit angesteckt haben oder glaubst du eher im Privatleben? Weil ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Anzüge, du hattest ja am Anfang erzählt, wie ihr vorbereitet wurde, dass es alles ewig gedauert mit den Waschungen etc. Und ich denke auch, dass weiß ich nicht, kann man sich da oder fühlt man sich dann trotzdem unsicher, dass man sich bei der Arbeit anstecken kann, wenn man trotz der Anzüge?
Also ich glaube eigentlich nicht, dass die Ansteckungen bei der Arbeit wirklich passieren oder extrem selten. Es kann natürlich, weil das so extrem gut überwacht und durchstrukturiert ist und da immer noch mal jemand anders mitguckt und immer jemand mitschaut und dich sofort darauf aufmerksam macht, wenn du irgendwie einen falschen Handgriff gemacht hast. Aber es kann natürlich sein, dass du bei der Arbeit, keine Ahnung, du stolperst über irgendeinen blöden Ast oder reißt dir den Anzug an den Nagel auf. Und wir hatten auch wirklich viele mit psychotischen, sehr aggressiven Persönlichkeiten dabei dann, ne, die einfach, ich weiß nicht durch was, angefangen haben, da rumzurandalieren, die mit Sachen geschmissen haben, die dir am liebsten in den Finger gebissen hätten, wenn du versucht hättest, eine Tablette zu geben. Also es kann natürlich immer irgendwas passieren. Es gab auch einen, der hatte eine Nadelstichverletzung, da ist zum Glück nichts draus geworden. Aber die normalen Dinge passieren ja trotzdem. Mhm. Und das heißt, ich bin nicht 100% dagegen gefeit. Ich glaube, das sollte man auch nicht, aber den Respekt davor verliert man nie. Ja. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man das von den ganzen Sicherheitsmaßnahmen, der Desinfektion und so, das ist schon was man ein Stück weit lernen kann und wo man das irgendwann auch nochmal viel automatisierter macht und nicht ständig denkt, oh Gott, jetzt ist meine Brille verrutscht oder irgendwas. Das kann natürlich passieren, dass die Brille verrutscht und da muss man halt sofort raus, dann ist das halt so. Aber es gucken ja auch immer nochmal andere mit drauf, ob irgendwas verrutscht und das Risiko ist nie null. Aber ich glaube eigentlich, die Chance im Behandlungszentrum sich zu infizieren ist ziemlich gering. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Corona. Man infiziert sich dann eher im Privatleben als Mitarbeitender im Gesundheitssystem, weil ich dann irgendwie doch Kontakte habe mit anderen, weil ich vielleicht von Erkrankten aus dem Umfeld kontaktiert und gefragt werde. Und weil man es vielleicht auch nicht immer zu 100% schafft, das mit der No-Touch-Policy wirklich durchzuziehen, ne? Und nie jemanden anders anzufangen. Wie soll ich das machen, wenn ich da mit meiner Familie lebe? Also wie soll ich meine Kinder nicht anfassen etc.? Das kann ich natürlich als ausländischer Mitarbeiter mal für ein paar Wochen ganz gut durchhalten, aber für die Menschen vor Ort ist das ja irgendwie wenig lebensnah.
Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie du denn vor Ort dann gelebt hast. Also hast du komplett abgeschirmt von der Bevölkerung gelebt oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau, wir waren ein Team von ungefähr 40, 45 internationalen Mitarbeitenden. Der größte Teil gar nicht medizinisch, sondern auch viel Logistik, Koordination, Epidemiologie, die das Ganze kartiert haben, die ganzen Gesundheitserzieher ausgebildet haben etc. Und wir waren aufgeteilt auf zwei verschiedene Unterkünfte, also ein Guesthouse und dann einmal unsere, so eine Art Zentrale. Und da gab es Zimmer. Das waren, da Mongmalu eigentlich kein Ort ist, wo es Hotels gibt, war das der Ort, wo wir untergebracht waren, ehrlicherweise ein altes Bordell. Und das heißt, es gab viele einzelne Zimmer, auch mit Badezimmer. Und die Vorgabe war halt, dass alle, die aus dem medizinischen Bereich, im medizinischen Bereich arbeiten, muss jeder ein eigenes Bad haben, einfach weil Körperflüssigkeiten ansteckend sind. Es gab teilweise Lichtschalter, wo man Rotlicht anmachen konnte. ansonsten war es mit Gemütlichkeit nicht weit her. Also es hatte jeder sein Zimmer. Die Zimmer waren teilweise relativ feucht, weil die Hinterwand des Gebäudes war ein Berghang und waren eher dunkel. Es gab zwei größere Räume, wo man einen Raum mit vielen Plastiktischen, da haben viele Menschen am Laptop gearbeitet. Der andere Raum, da haben wir gegessen, aber wir konnten auch nicht alle gleichzeitig essen, weil so viel Platz war nicht. Und da standen zwei, drei Sofas, da haben aber auch immer Menschen eigentlich auch gesessen und gearbeitet. Und dann gab es noch einen Parkplatz und dann war es das. Und das heißt, man hatte auch ehrlicherweise nicht so richtig gute Möglichkeiten, sich zu entspannen, weil wir durften nicht raus. Also die Straßen waren einfach zu unsicher. In Mongmalu selbst ist eigentlich Waffenverbot. Das heißt, eigentlich waren da sich alle Konfliktparteien einig, dass keiner mit Waffen auf der Straße herumlaufen darf, was auch bei vielen geklappt hat. Man konnte dann sagen, wenn man zum Krankenhaus wollte, dann ist man mit dem Auto, also mit so einem Geländewagen dahin gebracht worden. Dann eigentlich eher war dann klar, morgens zwischen 6:30, 7:00 und 7:30, da fahren halt ganz viele rüber zum Krankenhaus und dann zur Mittagspause einmal kurz zurück und dann halt abends. Es war so, dass wir spätestens 18 Uhr, 18:30 Uhr das Krankenhaus verlassen mussten, weil es nachts zu unsicher war, da zu bleiben. Und das heißt, nachts waren die ganzen Kongolesinnen und Kongolesen vor Ort. Also die waren natürlich tagsüber auch da, aber wir mussten auf jeden Fall zurück. Und genau, dann hat man so im Schnitt, würde ich sagen, von morgens 7 bis abends um 7 gearbeitet, hatte irgendwie mal eine halbe, dreiviertel Stunde Mittagspause. Und wenn man Glück hatte, waren dann abends um 8 keine Besprechungen mehr. Und ja, es ist von der Atmosphäre her so, dass alle maximal eigentlich 6 Wochen da sind, weil völlig klar ist, dass der Einsatz extrem belastend ist und man viel zu viel und viel mehr als was für einen gut ist, arbeitet. Und alle arbeiten eigentlich immer. Also es ist, man findet gar nicht irgendwie so eine entspannte Stimmung, wo man sich mal mit ganz vielen Leuten entspannt hinsetzt. Das ist extrem schwierig. Es sind natürlich auch alle kurz da und denken dann, okay, ich will aber auch wirklich was schaffen in der Zeit. Und es ist aber auch andererseits so, dass es Millionen von Dingen gibt, die immer noch nicht laufen, die man auch noch machen müsste. Und die To-Do-Liste wird jeden Tag 20 Punkte länger. Und man muss dann irgendwie versuchen zu priorisieren und zu sagen, okay, ich mache jetzt eigentlich nur Hypoglykämie und Exsikose und dass die Antibiotika alle schlecht eingesetzt werden und dass an manchen Stellen das mit der Händedesinfektion jetzt gerade nicht klappt bei den Ebola-Patienten, das lassen wir jetzt mal, weil erstmal sterben sie primär daran und es gibt aber noch 100 andere Baustellen und die werden täglich mehr und das ist halt so in allen Bereichen, also das ist nicht nur im medizinischen Bereich so. Mhm. Und das heißt, ja, das brummt wie so ein Bienenstock, also alle sind halt wie verrückt am Arbeiten und Machen und Tun, um irgendwie zu versuchen, dass es irgendwie besser wird.
Ja, krass. Kann ich auch noch mal 2 Spezialfragen stellen? Und zwar zum einen zu den Logistikzentren. Das hörte sich so an und so habe ich es auch gelesen, dass das ja sehr standardisiert ist eigentlich. Hattest du das auch den Eindruck oder vielleicht auch von anderen Mitarbeitenden gehört, die auch schon mal irgendwo anders im Einsatz waren, dass das sozusagen immer mehr oder weniger gleich aufgebaut ist? Das ist so die eine Frage. Und das andere, kannst du uns noch mal genau vielleicht durch deine PPE führen? Also was hattet ihr genau an und wie habt ihr es an- und ausgezogen und so? Das finde ich auch spannend.
Genau, also Logistik, genau. Es gibt, Ärzte ohne Grenzen hat ja sehr, sehr viel Erfahrung mit Ebola. Und das heißt, es gibt extra Kits. Das sind ja Materialien, alles, was brauche ich, um ein Ebola-Zentrum aufzubauen, weiß ich nicht, für 10 Patienten, 20 Patienten etc. Und das heißt, das muss da natürlich alles erstmal hinkommen. Das ist schwierig genug an Stellen, wo die ganzen Flüge im Inland gestrichen wurden und die Straßen schwer passierbar sind etc. Aber dann hat man eigentlich so von der medizinischen Seite wenig Probleme. Also die Medikamente sind alle da, Punkt. Und ich habe auch genug Schutzmaterialien und ich habe auch genug Desinfektionsmittel. Ich muss mir jetzt nicht Sorgen machen, dass ich morgen auf einmal keine Handschuhe habe oder sowas. Da ist, also die Logistik von Ärzte ohne Grenzen ist wirklich fantastisch. Das ist wirklich großartig. Da kann man sich drauf verlassen, dass das läuft. Und ja, ob dann noch ein komplettes Labor auch da ist und solche Sachen, das sind dann so, ja, sag ich mal, Extensions, beziehungsweise das ist das, was dann als zweites kommt etc. Und jetzt kommt auch noch, ich glaube, ab dieser Woche haben die angefangen mit den monoklonalen Antikörpern. Aber genau, das sind so alles Stück für Stück. Und aber diese ersten Kits, die sind sozusagen vorgepackt und können direkt losgeschickt werden. In Bezug auf Schutzkleidung, also ja, langer Prozess, das heißt, man zieht sich morgens Kasak und Hose an, das grüne OP-Zeugs, was wir aus den Krankenhäusern kennen und Gummistiefel. Wenn man dann in den roten Bereich rein möchte, dann fängt es an, ich ziehe mir das erste Paar Handschuhe an. Dann ziehe ich mir so einen gelben Anzug an, der hat Arme und Beine und vorne einen Reißverschluss. Da mache ich den Reißverschluss zu und dann klebe ich da drüber noch den Reißverschluss verklebig, also wie so eine Art Schutzmembran, die da noch drüber ist, dass da nichts reinspritzt. Und an den Händen, da habe ich so Laschen an dem Ende der Arme, die ich über die Handschuhe ziehe, damit die nicht irgendwie der Anzug zurückgezogen wird.
Dann, und das ist so Material, der Anzug ist so Material IKEA-Tüte, oder? Nehme ich an. Also ja, Plastik. So festes Plastik.
Ordentlich festes Plastik, genau. Ja. Also man kann das schon mit richtig viel Wut zerreißen, aber muss man sich echt anstrengen. Mhm. Da fängt man schon an zu schwitzen, wenn man das anhat. Dann als nächstes setze ich eine FFP2-Maske auf. Als nächstes gibt's so eine Art Haube, geht über den gesamten Kopf und ja auch über die Schultern, über den kompletten Hinterkopf. Da ist ein Schlitz drin für die Augen und für die Maske so im Groben. Und die an der Haube sind so Bänder, mit der ich die hinten am Hinterkopf festmache, damit die Gesichtsbereich nicht verrutscht. Genau, dann habe ich diese Haube auf. Dann als nächstes setze ich eine Schutzbrille auf. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Skibrille. aber ohne Membran. Die muss ich vorher noch mit so einem Anti-Fox-Spray einsprühen, weil ich sonst von innen oder außen beschlage oder von außen macht man es nochmal sauber. Das heißt, die wird da so draufgesetzt, dass ich die Umrandung von dieser Kopfhaube mit den Augenschlitzen komplett innerhalb der Maske habe. Also, dass ich ganz sicher die Maske da richtig fest drauf sitzt. Und
die Brille sozusagen jetzt, ne?
Diese Brille, genau. Ja, und die hat dann so einen Gummizug.
Ja.
Und dann kriege ich eine Schürze um, eine große, lange Plastikschürze. Die kriege ich über den Kopf und wird hinter mir zugebunden. Damit ist nochmal dieser gesamte Reißverschlussbereich abgedeckt und ich habe nochmal eine zusätzliche Schutzschicht gegen die Flüssigkeiten. Ja. Und dann ziehe ich noch ein paar Handschuhe an. Mhm. Die kommen dann nochmal oben drüber. Ja, und dann wird der Name auf meine Stirn geschrieben, damit alle wissen, wer dahinter ist, weil man ja sonst nur die Augenschlitze sieht und am besten den Namen auch nochmal hinten drauf schreiben, weil wenn die Person sich umgedreht hat, weißt du nicht mehr, wer es ist. Und dann wird die Uhrzeit draufgeschrieben. Mhm. Das heißt, die Uhrzeit, wann du losgehst und dann steht da drauf meinetwegen 9.35 Uhr und dann weißt du, um 10.35 Uhr musst du wieder raus. Ja. Und im Behandlungszentrum hängen dann Uhren. Und das Team, was außen ist, was dir die Medikamente noch bringt und solche Sachen, die müssen auch mit drauf achten.
Ja,
ja, so bist du dann jetzt erstmal angezogen. So, ausziehen auch. Also ausziehen funktioniert so, als man kommt dahin und muss sich erstmal ja ein bisschen breitbeinig mit Armen nach rechts und links gestreckt dahinziehen und wird von vorn und hinten einmal komplett abgesprüht. Danach zieht man...
Weißt du mit was genau? Oder?
Ja, Chlorlösung, 0,5%. Und dann ziehst du das erste Paar Handschuhe aus, dann musst du dir die Hände waschen mit Chlorlösung. Dann machst du dir die Schürze ab, tunkst die dreimal in die Chlorlösung, musst du dir wieder die Hände waschen. Dann machst du deine Schutzbrille ab, immer so, dass du dir nichts ins Gesicht spritzt. Auch die tunkst du dreimal in die Chlorlösung und musst dir wieder die Hände waschen. Dann reißt man hinten die Bänder von der Schutzhaube ab, sodass man die sich über den Kopf nach vorne ziehen kann. Schmeißt die weg, muss ich die Hände waschen. Dann macht man sich diese Verklebung vom Reißverschluss auf und den Reißverschluss auf und zieht dann diesen Schutzanzug Stück für Stück immer weiter bis nach unten und trampelt den mit den Gummistiefeln so weit runter, dass man im Endeffekt den Schutzanzug dann da unten liegen hat. Dann wird der Schutzanzug, da muss man so ein Stück zurückgehen, dann wird der Schutzanzug nochmal komplett desinfiziert, also mit Chlorlösung übersprüht und dann packe ich den Schutzanzug in den Müll. Dann muss ich mir wieder meine Hände waschen. Dann muss ich meine Schutzmaske abmachen, die FFP2-Maske. Mhm. Schmeiß die in den Müll, muss wieder die Hände waschen. Dann muss ich die Handschuhe ausziehen. Genau, dann stehe ich da ja sozusagen im Kasack mit den Gummistiefeln. Dann muss ich mich so seitlich stellen, dass die Gummistiefel von einer Seite komplett abgesprüht werden. Dann muss ich mich umdrehen, wird die andere Seite abgesprüht, vorne und hinten und dann nochmal unten drunter. Und dann das erste Bein, was auch unten drunter abgesprüht ist, geht dann schon in den sauberen Bereich und dann wird das zweite Bein. Dann ist alles abgesprüht, dann muss ich Hände waschen gehen mit Seife und dann kriege ich einen Liter Wasser in die Hand gedrückt.
Wow. Ja. Und das, ja, ich habe es auch so rausgehört, ihr arbeitet auch mit so rot-gelb-grünen Zonen, ne, nehme ich an, dass die verschiedenen Bereiche so eingeteilt sind. Und jetzt, als du zum Schluss sozusagen schon möglichst gut in Übung warst, wie lange hat es ungefähr gedauert bei dir so einschleusen und einschleusen, also das Donning und Doffing?
Also das dauert trotzdem locker 10 bis 15 Minuten.
Ja.
Und es braucht einfach seine Zeit, bis man das alles anhat und alles fest zugeklebt hat. Es wird ja dann, es guckt ja parallel auch die ganze Zeit noch immer jemand mit zu und achtet mit drauf.
So ein Buddy-Prinzip, ne, dass du immer,
ja. Und dass du da nicht irgendwo falsch hinpackst, obwohl du noch einen Handschuh hast, der vielleicht doch noch nicht ganz sauber ist und solche Sachen. Und du kannst es und darfst es auch gar nicht schnell machen. Also es muss ja ganz, ganz kontrolliert laufen. Das heißt, bei einem Notfall mal eben schnell rein ist einfach echt nicht. Also, geht nicht.
Ja, ja. Hast du irgendwas gehört, dass irgendwo im Land auch Gebläseschutzanzüge in, wie wir es jetzt auch vom UKE zum Beispiel kennen, im Einsatz sind? Gibt's gar nicht, ne? Gibt's gar nicht, okay.
Habe ich noch nie gehört, nein.
Ja, ja, ja.
Okay. Hat mich der Arbeitsmediziner hier in Deutschland auch gefragt, aber.
Ja, ja, okay.
Nein.
Krass.
Sag mal, und jetzt, ich habe am Anfang schon gesagt, dass du letzten Freitag zurückgekommen bist. Wie war der Ablauf? Also musstest du dich isolieren oder was sind denn die Empfehlungen von Ärzte ohne Grenzen dafür?
Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt sehr viele unterschiedliche Empfehlungen. Also die Empfehlung vom kongolesischen Staat, die Empfehlung vom RKI, die Empfehlung von Ärzte ohne Grenzen und von vielen anderen Ländern sind nicht unbedingt gleich. Aber genau, ich habe es bis nach Deutschland geschafft. Und es ist jetzt so, dass ich in der Nachbeobachtungszeit bin. Das heißt, ich muss meine Malaria-Tabletten noch zu Ende nehmen. Aber in Bezug auf Ebola muss ich oder soll ich morgens und abends Temperatur messen. Die schreibe ich dann auch auf in so eine Tabelle. Ich habe eine 24-Stunden-Hotline, wo ich jederzeit anrufen soll und muss. Da wird mir aufgelistet, bei welchen Symptomen ich mich da sofort melden soll oder auch, wenn es mir eh nicht gut geht. Ich darf an sich nicht ganz normal bewegen. Ich muss halt aufpassen, dass ich mich nicht mit irgendwas anstecke jetzt gerade. Also wenn ich jetzt Corona kriegte oder irgend so ein Fiebervirus, wäre halt wirklich blöd. Weil sobald ich Fieber kriege, geht natürlich die ganze Ebola-Panik los. Und das heißt, ich soll Massenveranstaltungen meiden, ich soll erkrankte Menschen meiden, aufpassen bei kleinen Kindern, ob die gerade irgendwelche Viren mit sich rumtragen, dann lieber Abstand halten. Genau, und ich soll im Moment auch keine medizinische oder ich darf im Moment nicht arbeiten. Also jetzt Patientenkontakt mit Menschen, die gerade Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Durchfall haben, wäre halt wirklich ungünstig. Das heißt, das sind so die Nachkontrollen von Ebola. Ich habe noch hatte jetzt auch heute noch weitere Abschlussgespräche und Debriefings von Ärzte ohne Grenzen selbst. Jeder hat eine psychologische Betreuung, wo man automatisch sowieso angerufen wird, sich auch melden kann und dann gibt es regelmäßige Verläufe. Es gibt dann auch noch so ein Peer-Support-Network. Das sind Leute, die ehemals mal mit Ärzte ohne Grenzen gearbeitet haben, die einen dann auch nochmal 4, 6, 8 Wochen später danach nochmal anrufen. Ja, so grob, das hoffe ich, habe ich nichts vergessen, aber das ist so grob das, was jetzt im Moment gerade ist.
Man muss ja auch sagen, dass du schon Vorerfahrung hast mit Ärzte ohne Grenzen. Ne? Die hätten jetzt ja niemanden in Kongo geschickt, der das noch nie gemacht hat. Vielleicht magst du einmal sagen, wo du schon vorher warst und was du für Erfahrungen, also nur kurz einfach sagen, wo du warst und was das vielleicht für Projekte waren, jetzt nicht, das würde sonst den Rahmen sprengen, glaube ich, aber.
Genau, also insgesamt war es jetzt mein 5. Projekteinsatz. Mein erstes Projekt war mit Ärzte der Welt in Äthiopien. Das war zur Senkung von Mutter- und Kindsterblichkeit. Dann war ich mit Ärzte ohne Grenzen im Kongo in einem Schlafkrankheitsprojekt für 9 Monate. Da sind wir im Endeffekt von Ort zu Ort gereist, beziehungsweise haben da dann auch länger übernachtet, haben alle Leute gescreent und behandelt und so ein bisschen Malaria und Mangelernährung mitgemacht. Dann war ich in einem Notfallprojekt in einem Flüchtlingslager im Südsudan mit einem großen Zeltkrankenhaus, ja, mit eigentlich ungefähr 150 Betten und in der Regel ungefähr 250 Patienten. Und danach war ich in Venezuela, das war unter Covid in Caracas. Das war ein Covid-Projekt in einem Krankenhaus in einem Bezirk von Caracas, der eher benachteiligt ist. Genau.
Wow. Also das ist schon so, dass MSF auch da erfahrene Kräfte natürlich bevorzugt, ne? Wahrscheinlich.
Genau, also primär wünschen die sich natürlich am liebsten jemanden, der auch schon mit Ebola-Erfahrung gesammelt hat und Französisch sprechend, das wäre natürlich das Idealste. Sie jetzt im Moment gerade, also MSF-Vorerfahrung auf jeden Fall, da waren jetzt überhaupt gar keine Leute, die das als erstes gemacht haben. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht zu empfehlen, wenn man noch völlig davon geschockt ist, dass man überhaupt im Kongo ist, dann ist, glaube ich, Ebola obendrauf. Es ist eh schon einfach ein sehr, sehr anstrengendes Projekt. Und sie versuchen ansonsten die Teams zu mischen. Also, dass man dann halt Leute hat, also alle haben Erfahrung, aber es gibt dann halt Leute, die haben schon Erfahrung mit Ebola und andere, die haben es noch nicht. Und es sind natürlich auch bei den Kongolesinnen und Kongolesen ganz, ganz viele Leute dabei, die auch schon Erfahrung haben. Also ich hatte einen kongolesischen Arzt, der hat gesagt, naja, bei den letzten 8 Ebola-Ausbrüchen war ich dabei. Wow. Also das ist jetzt, also man lernt auch ganz, ganz viel von den Leuten. Ne? Das ist jetzt nicht, also ganz viel praktisch auch. Und ja, da haben wir das so gemacht und da haben wir das so gemacht. Und derjenige kommt nochmal aus einem Ebola-Projekt von einer anderen Organisation, da haben sie es so gemacht und dann kann man immer noch mal auch im Team zusammen überlegen, okay, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir es erstmal so ausprobieren und dann gucken wir es uns eine Woche an und sonst ändern wir es nochmal. Das heißt, es war viel auch das fand ich sehr bereichernd, dass ganz viel auch diskutiert wurde und auch die Kongolesinnen und Kongolesen untereinander, die sparen nicht mit Kritik. Also da wurde in den Besprechungen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, das wurde schon sehr klar auch benannt. Okay. Da braucht man gar nicht so groß was zu sagen und dann wurde das ausdiskutiert und dann wurde gesagt, so jetzt machen wir es anders.
Okay.
Also da hatten schon viele auch, also da waren ganz, ganz viele wache Köpfe, die versucht haben, das alles irgendwie gut hinzukriegen und das Beste irgendwie zusammenzutragen. Und das war so im internationalen und im nationalen Team ganz, ganz stark. Also das war schon toll auch so zu sehen, ne? Dass einfach ja ganz viele auch drüber nachgedacht haben, ja, wie können wir es denn irgendwie noch anders besser hinkriegen.
Super. Darf ich nochmal einen Schwenk machen hin zur Therapie? Du hattest jetzt bislang natürlich vor allem ja die nicht spezifische antivirale Therapie erwähnt, die natürlich das einfach der Backbone ist. Wir hatten es in der letzten Folge schon so grob angerissen, dass es aber ja auch Therapeutika gibt, die jetzt primär gegen Zaire-Ebola-Virus, gegen Zibov entwickelt worden sind. Vor allem diese monoklonalen Antikörper ja auch schon erprobt sind und bei Zaire-Ebola-Virus einen großen Nutzen haben. Und dass die jetzt auch in den Einsatz kommen sollen. Ne? Weißt du, welche das sind? Ich hatte beim letzten Mal die zwei erwähnt, die, glaube ich, schon so am weitesten sind. Also Ebanga und Inmazep sind die Handelsnamen. Bei dem Inmazep, das hatten wir beim letzten Mal auch erwähnt, das ist ja so ein vielleicht eher ein Cocktail oder vielleicht ein Longdrink, weil es drei Zutaten hat. Und eins davon, das Maftivimab, dem wurde so wohl nachgesagt, dass es relativ gut neutralisieren soll, auch gegen Bunibugyo Ebola-Virus. Ne? Weißt du, ob das Inmazep das hier derjenige ist, der da in Einsatz kommen soll? Oder?
Also ich weiß, dass in Bunia ist bei Ärzte ohne Grenzen im Zentrum, haben die schon die monoklonalen Antikörper. Ärzte ohne Grenzen macht auf jeden Fall mit bei dieser Partnerstudie von der WHO. Mhm. Das ist mit Remdesivir beziehungsweise MBP-134, ich weiß jetzt nicht, wie der Handelsname dazu lautet.
Ja.
Und die sind zu uns gekommen, irgendwie zwei Tage, nachdem ich abgefahren bin, um zu gucken, ob es bei uns auch jetzt anfängt. Aber da läuft im Hintergrund schon ganz, ganz viel Planung, auch für noch viele weitere Studien, auch für Voll. Die Impfstoffe etc. Das ist so das, was ich von der Koordination noch mitgekriegt habe.
Okay.
Aber da wird so ein Stück weit geguckt, halt in welchen Zentren sind gerade wie viele Patienten und wie einfach ist es einzuschließen.
Ja.
Ich muss gestehen, gerade auch bei diesen monoklonalen Antikörpern, da kommt es ja häufig darauf an, dass ich das auch irgendwie relativ früh im Krankheitsverlauf gebe.
Ja.
Und ich muss gestehen, die Patienten, die ich gesehen habe, da also das Wort früh, das hat da vielleicht auf 5% zugetroffen.
Krass.
Also war halt meistens nicht der Fall. Aber vielleicht ist es auch nochmal etwas, was einfach auch die Hoffnung der Patienten stark fördert, dass sie therapiert werden können und dass sie dann
total
kommen. Ne? Also
total,
vielleicht
hat
es dann auch die Auswirkungen, dass das besser funktioniert, dass die Leute früher kommen.
Ja. Und Remdesivir, du hattest es gerade schon erwähnt, das ist ja auch was bei Zaire-Ebola-Virus auch getestet wurde. Da war es unterlegen, den gerade genannten monoklonalen Antikörpern, aber jetzt kann es ja durchaus eine Rolle haben, weil es ja auch breit wirksam ist.
Also man wünscht es sich halt, ne? Also im Moment rast das dadurch. Das ist alles, also es gibt schon einige Behandlungszentren, aber das ist ein Riesengebiet, das ist ein gigantisches Land. Das Land ist irgendwie 6-7-mal so groß wie Deutschland. Und selbst wenn da bei Ärzte ohne Grenzen irgendwie fast 450 Betten in Treatment-Centern sind, das ist ein Riesengebiet, was schwer zugänglich ist. Also ich glaube leider ohne Therapien und Impfungen, das wird weiterhin katastrophal immer schlimmer.
Ja.
Ich weiß gerade nicht, wie man da ein Bein an Boden kriegen soll, also einen Fuß an Boden. Das im Moment gerade ist es unglaublich schnell dahinrasend und Menschen dahinraffend, also furchtbar. Ja.
Krass. Jetzt hast du selber gerade schon Impfungen gesagt. Das war auch so, dass der letzte große inhaltliche Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte. In der 108er Folge hatten wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen erwähnt, ja, dass es diese gegen Zaire-Ebola-Virus ja zwei zugelassene Impfstoffe gibt und dass es gegen Bunibugyo aber eben keine gibt. Aber davon, da hatte ich, glaube ich, drei Vakzinkandidaten mal erwähnt, die leider auch noch nicht in der klinischen Erprobung sind, sondern genau zum Beginn des Ausbruchs zumindest nur in der präklinischen Phase waren. Der eine ist so VSV-basiert, also im Prinzip wie der Single-Shot zugelassene Zaire-Ebola-Virus-Impfstoff. Dann gibt es einen von Moderna, der mRNA-basiert ist und so einen Shadox-basierten von Oxford und Serum Institute of India. Hast du von denen vielleicht was gehört, von diesen Vakzinkandidaten, ob die irgendwie irgendwo im Land im Rahmen von Studien eingesetzt werden?
Also ich weiß, dass es in Planung ist. ob es, also zumindest bei Ärzte ohne Grenzen ist es in Planung, ob es jetzt schon irgendwo im Land umgesetzt ist, weiß ich nicht. Ich hatte Anfang der Woche jetzt nochmal gelesen, dass irgendwie 70.000 Impfstoffdosen von dem Zaire-Impfstoff von der WHO freigegeben wurden für den Kongo, vor allem für medizinisches Personal und irgendwie 20.000 für Impfstoffstudien.
Genau.
Da ist im Moment, also in Mongbalu ist da jetzt gerade gar nichts.
Aber, genau, und freigegeben heißt ja auch immer noch nicht, dass es in den Armen gelandet ist, ne? Ja.
Naja, und auch nicht, dass es hilft, ne? Also wir hatten auch Patienten, die geimpft waren und trotzdem krank geworden sind. Also,
ja, das habe ich auch schon gehört. Das hat ja allenfalls, genau, eine geringe Rate an Cross-Protection. Bist du denn geimpft eigentlich gegen Ebola? Nee, auch nicht, ne? Und waren viele von den Kolleginnen und Kollegen, die gearbeitet
haben? Nee, es geht gar nicht. Ich hatte tatsächlich vorher mal versucht herauszukriegen, ob ich mich nicht impfen lassen kann, weil ich auf diese Cross-Protection auch gehofft hätte. Aber das Impfstoffdepot ist unter dem Dach der WHO, wird das gelagert. Und ich kann da nur Impfungen als Land beantragen. Das heißt, als Einzelperson kriege ich sowieso keinen Impfstoff. Und die WHO hatte auch die klare Empfehlung von, nein, wir impfen nicht, weil wir wissen überhaupt nicht, ob es wirksam ist. Ja. Wenn, dann impfen wir nur in klinischen Studien, wenn es kontrolliert ist, weil, ja, im Groben und Ganzen stellt euch vor, es ist nicht wirksam, wir impfen und alle Leute infizieren sich, dann ist auch für zukünftige Impfkampagnen das völlig unmöglich,
total,
zu überzeugen. Ja, also genau, es gab Mitarbeitende, die geimpft waren, einfach weil sie bei vorherigen Ebola-Ausbrüchen gearbeitet haben. Und da, also ich habe jetzt nicht alle systematisch befragt, aber so ein paar haben mir das erzählt und auch darüber, dass vor allem die erste Impfung so extrem schlecht verträglich gewesen wäre.
Ja, aber, dieser RVSV-Ebof, ne, der muss, ist ja ein Lebendimpfstoff, genau, der muss heftig sein. Ja.
War wohl nicht sehr schön. Also die waren nicht so happy.
Ja, total, das glaube ich. Ja, ich hatte mich nochmal jetzt in Vorbereitung auf diese Folge angeguckt, weil wie denn die Datenlage ist, und sie ist natürlich schlecht zu der Frage, gibt es jetzt Kreuzschutz, wenn ich jetzt mit RVSV Sebov zum Beispiel geimpft bin, habe ich dann einen Schutz vor BDBV, also vor Budibuyo-Virus, und du hast es ja auch schon so angedeutet, also wahrscheinlich geht man davon aus, eher nicht oder vielleicht ein bisschen. Es gibt sehr limitierte Daten, ne? Also man kann sich ja angucken, wie ähnlich sind sich die Viren, und die sind sich auch gar nicht so ähnlich, also ich glaube 60% des genetischen Materials ist ähnlich, was ich jetzt gar nicht so viel finde für zwei Ebola-Viren, also es scheint schon sehr unterschiedlich zu sein. Und dann gibt es, ja, es gibt so Tierdaten, ne? Ich verlinke nochmal so eine Studie von 2011, da sind Makaken immunisiert worden mit RVSV-Cebov, und die Gruppe war aber total klein, es waren 4 Makaken und davon haben dann 3 überlebt, immerhin. Die sind auch ein bisschen krank geworden, waren virem, aber schon mal besser als sonst sozusagen, wo 100% gestorben sind, dass nur eine gestorben ist, aber genau, Mini-Zahlen und Tiermodell, also sowieso nur ganz begrenzt übertragbar. Was aber nochmal rausgekommen ist, ist so eine sehr, also es war glaube ich nur so ein Letter to the Editor oder so, aber im New England Journal publiziert ein kleiner Bericht, wo eigentlich eher nochmal nachträglich verschiedene Leute, die geimpft worden sind gegen Zaire-Ebola-Virus, und zwar mit den beiden zugelassenen Impfstoffen, wo die nochmal untersucht wurden mit eigentlich einem Pan-Filovirus-Panel serologisch und sich dann einfach die Antikörperspiegel angeguckt wurden. Die waren gegen Sebov sozusagen natürlich relativ hoch. Gibt es auch so unterschiedliche Strains. Gegen den einen waren sie dann besser, gegen den Mayinga-Strain als gegen den Kikwit-Strain. Und dann wurden sie aber eben an die anderen Filoviren, also Bundibuyo-Virus, Sudan-Virus, Resten-Virus und Marburg-Virus haben die da angeguckt. Und da waren durchaus Antikörper, in Klammern bindende Antikörper, die haben nicht nach Neutralisierenden geguckt, waren bei beiden zugelassenen Impfstoffen detektierbar. Und zwar in der frühen Gruppe nach 28 Tagen und auch nach in der späten Gruppe, wo sie Serien von 3 Monaten nach der Impfung untersucht haben. Also genau, das deutet zumindest an, dass es sein könnte, dass es eine gewisse leichte Schutz geben kann, ne? Ja.
Ja, hoffen wir es mal, ne? Ja. Also hoffen wir es einfach, dass es einfach echt wirklich dringend Medikamente, Postexpositionsprophylaxe, Impfstoffe, also.
Ja, und dann habe ich eine andere Schlagzeile heute noch gelesen auf der Website von CEPI, ist heute gerade erschienen, dass noch ein anderer Impfstoffkandidat, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte, und zwar ein MVA-Vektor-basierter Impfstoff von, auch mit deutscher Beteiligung gefördert wird jetzt von CEPI. Also MVA-CR19 heißt der, von so einer Firma, die wohl auch in Berlin basiert ist, ProBioGen, ich kannte die jetzt nicht, aber dass die sozusagen noch ich hatte ja gerade schon 3 genannt, so Kandidaten wohl jetzt auch entwickeln, und das Coole daran fand ich, dass ein großer Teil dieser Entwicklung auch auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Ne? Also die nächsten Trials sollen jetzt in Ägypten stattfinden und so. Also ich glaube, es ist, so lese ich das, gibt schon Bemühungen, auch die Impfstoffforschung da jetzt voranzutreiben, ne? Auch in dem Ausbruchsgeschehen, wirklich auch den in den klinischen Einsatz zu bringen. Aber wenn ich dich jetzt so gehört habe, ist es noch ein langes Stück Weg bis dahin, oder? Was wäre so deine Einschätzung?
Ja, ich meine, ich kann natürlich schlecht einschätzen, wie schnell die Forschung ist, aber das, selbst wenn ich jetzt, weiß ich nicht, viele tausend Menschen impfe, danach müssen sie ja auch noch alle irgendwie exponiert werden, damit ich dann irgendwann Zahlen ableiten kann, was wirkt. Also das ist ja nichts, was ich in 4 Wochen habe. Das ist ja trotzdem was, was viele Monate, wahrscheinlich eher nächstes Jahr oder so, kommt und was jetzt im Moment gerade, ja, leider.
Ja. Ich habe noch vielleicht einen anderen Themenbereich, den ich doch noch ansprechen wollte. Und zwar habe ich immer gelesen, dass es auch aufgrund von viel Missinformation auch, also sozusagen, dass nicht alle sehr offen den medizinischen Personal gegenüber waren in DRC, dass es sozusagen unter anderem auch Angriffe auf Hilfskonvois, auf Ambulances gegeben hat. Ich hatte so von 11 angegriffenen Ambulanzen gelesen. Hast du davon was mitbekommen? Hast du was gehört? Oder war das für euch ein Thema?
Ja, also das gibt es. Ich glaube so generell, man denkt natürlich immer, ach Mensch, warum machen die das denn bloß? Wieso verstehen die das nicht? Aber wenn man sich andererseits mal überlegt, was bei uns alles unter Corona passiert ist und wie viele verschiedene Mythen und Ideen es dazu gab, was das für eine Erkrankung ist, woher sie denn kommt, ob sie überhaupt existiert. Dieses komplette Repertoire von 0 bis 100 gibt es halt genauso auch bei Ebola. Mhm. Ja, das ist einfach weltweit so. Und an der Stelle, wo es eine sehr, sehr tödliche Epidemie ist, mit extrem viel Angst besetzt, die dann festgestellt wurde, unter anderem durch internationale Labore, wo dann später auch ja Organisationen international kommen und das bekämpfen, dann gibt es natürlich auch die Theorie, oh, der Westen hat es mitgebracht oder die Organisationen haben es mitgebracht, aber neben 100 anderen mehr oder weniger völlig abstrusen Ideen, die es halt auch gibt. Mhm. Und das dann aus Angst und Panik und Abwehr, ich möchte das Ebola Treatment Center nicht neben meiner Haustür haben, was wir sicherlich hier auch gut nachvollziehen können, dass da irgendwann auch Übergriffe passieren, auch wenn natürlich wirtschaftlich das eine Riesenkatastrophe ist. Ne? Also der Handel etc., auch das ist ja alles mit eingeschränkt. Auf einmal sind Grenzen dicht. Das ist ja nicht nur, sag ich mal, ein paar Erkrankte, sondern das hat ja wahnsinns gesellschaftliche Folgen, so wie bei uns auch Corona und vielleicht an der Stelle sogar noch sehr viel intensiver, weil die Erkrankung sich so wahnsinnig leicht überträgt und so tödlich ist. Und auch in Mongbalu gab es einen Angriff ganz in der Anfangsphase aus Behandlungszentrum. Jetzt in der Zeit, in der ich da war, gab es keine Angriffe und auch keine wirklich große Gefährdung. Es ist inzwischen da vor Ort so, dass das, würde ich sagen, ganz gut akzeptiert ist. Es gab für Mongbalu, ja, in Anführungszeichen, nicht so schlecht gelaufen. In der Anfangszeit gab es einen Pastor oder Priester, der erkrankt war. Die erkranken ja einfach auch schnell durch die Beerdigung und die Waschung der Leichen. Und der hat es aber zum Glück überlebt. Und der hat danach auch von Seiten der Kirchen ja gepredigt und die Leute mit aufgeklärt und gesagt, hey, ihr müsst euch behandeln lassen, wenn was ist. Genau, das kann sicherlich ständig und überall wieder passieren. Es gibt riesige Bereiche, die einfach noch gar nicht erreicht sind. Und es gibt viel zu viele Waffen. Das ist sicherlich keine gute Kombination.
Gut, ich würde sagen, also Christiane, vielen, vielen Dank, dass du heute uns das alles so offen erzählt hast, was deine Erfahrungen waren. Und es ist ja auch nicht, man muss ja sagen, es ist ja auch nicht leicht, sicherlich auch darüber zu sprechen, das, was du dort erlebt hast, weil wenn man so viele Tote, ja, Menschen das mitbekommt, wie das in der Gesellschaft halt wütet und genau sieht, wie die Menschen sterben. Du hast schon viel gesagt. Möchtest du uns vielleicht zum Abschluss oder uns oder auch den Hörerinnen noch irgendwas mitgeben?
Gute Frage. Es ist, also ich glaube, dass es ein Riesenproblem ist, was aber leider irgendwie in der Presse auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit hat. Das ist wahrscheinlich den meisten jetzt nach Hören des Podcasts irgendwie bewusst. Ich kann für mich nochmal sagen, dass es einen Riesenunterschied macht, wenn man zwar einerseits die Zahlen sieht, aber dann einfach auch weiß, welche Menschen dahinter stehen und ich die Menschen kenne, die hinter diesen Zahlen teilweise sind. Mit denen habe ich mich unterhalten und die habe ich betreut und für die haben wir versucht, das irgendwie hinzukriegen. Und dann da vor Ort zu sein, macht das Ganze nochmal ja sehr, sehr viel realer. Und ja, lässt einen auch das Wiederkommen. Natürlich wird es dadurch nicht leichter. Das ist auch so ein Auf und Ab.
Ja.
Ja, und insgesamt braucht es natürlich Unterstützung auf jeglicher Ebene. National, international, politisch, personell, finanzielle Ressourcen, Aufklärung. Alles, es ist alles viel, viel, viel zu wenig. Und es ist eine Region, ja, von der wir wahrscheinlich die seltenen Erden alle in unseren Handys permanent mit uns rumtragen. Und es ist eine Region, die eh schon sehr vernachlässigt und schwierig war, wo viele Menschen ein sehr hartes Leben führen. Und genau, es würde mich natürlich Unterstützung freuen, aber ich glaube, dass, ja, es ist einfach wirklich ein Riesenthema.
Ja.
Wow, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank und auch nochmal Hochachtung. Also es ist krass, dass du das gemacht hast, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Also das ist echt, wow, kann man nur beeindruckt sein. Also und vielen Dank, dass du hier warst und das alles so erzählt hast.
Ja.
Okay, also von uns als Fazit nur nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, Christiane.
Ja, dafür nicht. Es freut mich, Danke. Dass es Menschen interessiert.
Okay, wir werden dich auf jeden Fall wieder einladen. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ja, wir machen diese Woche keine normalen Fundstücke der Woche, aber Christiane hat uns noch gebeten, zwei Tipps euch zumindest mitzuteilen. Und zum einen einen Buchtipp. Das Buch heißt Belly Woman von Benjamin Black. Und da geht es um das Schicksal von schwangeren Frauen in einer humanitären Katastrophe wie Ebola. Und das andere ist ein Filmtipp. Das ist ein Film, der heißt Of Mud and Blood von Jean-Gabriel Leno. Und da geht es genau auch um den Abbau von seltenen Erden im Kongo.
Ja, und wenn euch diese Folge vom Infektsupport gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bewertet. Das hatte Elena ja schon am Anfang gesagt. Und wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie, und von der Akademie für Infektionsmedizin, das ist die Fortbildungsakademie der DGI. Alle drei Institutionen machen uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung und können deswegen auch nicht für die Inhalte der Sendung haften. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns immer gerne an info@infektsupport oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal.